Zeichen des Heiligen Kreuzes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und höre das Heilige Evangelium vom ersten Adventssonntag, aufgezeichnet beim Heiligen Evangelisten Lukas im 21. Kapitel, 25. bis 33. Vers. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Es werden Zeichen erscheinen an Sonne, Mond und Sternen, und auf Erden wird große Angst unter den Völkern sein, wegen des ungestümen Rauschens, des Meeres und der Fluten. Die Menschen werden verschmachten vor banger Erwartung der Dinge, die über den ganzen Erdkreis kommen werden, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann werden sie den Menschensohn auf den Wolken kommen sehen mit großer Macht und Herrlichkeit. Wenn nun das alles eintritt, dann schaut auf und erhebet eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Er trug ihnen auch ein Gleichnis vor. Betrachtet den Feigenbaum und alle anderen Bäume. Setzen sie Frucht an, so wisst ihr, der Sommer ist nahe. So sollt auch ihr, wenn dies alles geschieht, erkennen, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber nicht. Das sind die Worte des Heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Brüder und Schwestern, kurze Betrachtung über den Advent. Wir haben das Evangelium gehört von der Endzeit. Wir sind drinnen. Die Endzeit hat begonnen mit der Menschwerdung des ewigen Wortes des Vaters im Schoße Mariens. Das ist das Datum der Endzeit. Und alles, was wir in der geheimen Offenbarung lesen, kennzeichnet die Endzeit in verschiedenen, intensiven, erregenden Bildern. Das Toben des Antichristen auf Erden, der im Grunde geschlagen ist und seine kurze Frist in rasender Wut an uns auslässt. Letztlich ohnmächtig. Letztlich sind wir die Sieger. Scheinbar geschlagen, scheinbar ins Abseits gedrängt und in die Ecke. Scheinbar in dauernden Niederlagen begriffen und verhöhnt, aber aufrecht, Sieger des letzten Tages, Inhaber des Lachens, wie es von der heiligen Weisheit gesagt wird, dargestellt in der starken Frau, Buche der Weisheit, am letzten Tage offenbart sie, dass sie die Inhaberin des Lachens ist. Wir sind es, die Inhaber des Lachens. Und das Lachen, das strahlende, offene, herzliche, gute Lachen, das wir in Reingestalt auf dem Anblick, auf dem Antlitz des Säuglings, des Kleinkindes sehen, ist göttlich. Dieses Lachen sei unser, das Unbeirrbare. Denn wir sind ja mit dem Weib der Verheißung. Ein Weib sah ich, von der Sonne bekleidet, den Mond zu ihren Füßen, um ihr Haupt eine Krone von 12 Sternen. Sie gebar ein Kind und schrie in ihren Wehen, und der Drache wollte das Kind verschlingen, aber sie ward mit ihrem Kinde entrückt dorthin, wo der Böse keinen Zugriff hat, und dort wird sie ernährt und unterhalten. Das ist unsere Position dort bei dem Weibe der Endzeit. Sie trägt den Namen Seele des Menschen. Sie trägt den Namen Kirche. Sie trägt den Namen Maria. Und diese drei sind eins. Dort, scheinbar im Abseits, außerhalb, in der Wüste, draußen, nicht mitmarschierend, nicht mit der Mehrheit, nicht mit der Masse. Dort wohnt Christus. Dort sind wir aufbewahrt und aufgespart für den großen Sieg, für den ewigen Sieg der ewigen Wonnen, aber auch für den Sieg hier auf Erden, wo immer wieder durch die Geschichte hin die Kirche deutlich ihr letztes Wort spricht und dennoch Recht hat vor dem Angesichte der Heiden. Dieses dennoch gegen alle Berechnung, gegen alle Wahrscheinlichkeit, gegen alle scheinbare, unentrinnbare Gesetzmäßigkeit hat die Kirche Recht. Die Kirche als solche, in ihrer Wesenheit, selbstverständlich, da hat sie Recht. Und wenn wir dort sind und dort bleiben, im scheinbaren Abseits, nicht mitlaufend in dieser Zeit der Verwirrung, der Verödung, der Massenverblödung, des Triumphes des Antichristen im offiziellen Raum der Kirche, wenn wir nicht meinen, mitmachen zu sollen, wenn wir nicht dabei sind, wenn wir am Tage der großen Wende durchgehalten haben werden und sagen können werden, ich war nicht dabei, dann ist dein und mein das Lachen, dein und mein der Sieg. Wir sind nicht dabei. Bei den anderen, bei den üblichen, bei den offiziellen. Das ist unser Stolz, unser demütiger Stolz. Denn wahrer Stolz ist demütig, ein geschenkter Stolz, den du und ich gedrängt sind, weiterzugeben an jeden. Denn die Liebe will ihre umsonst geschenkte, unverdient gegebene Souveränität liebend weitergeben. Advent, auf die Wende bezogen, auf das große Datum, auf den einen Punkt, der uns anzieht wie ein Magnet, der unsere Leidenschaft weckt und lebendig hält, der uns in Bewegung hält, dynamisiert, elektrifiziert, aber auch dein persönliches, privates Leben. In dieses private Leben soll ja das Geschick der Kirche einströmen und dein privates Leben, dein Familienleben seinerseits soll einströmen in das Geschick der Kirche. Offene Türen, offene Fenster, sinnbildlich gesprochen, sind das Kennzeichen des privaten Lebens des Christen. Das heißt, er verleiht seinen privaten Anliegen einen höheren Sinn. Er hebt den geliebten Menschen und alles, was sein ist, in die höhere Sphäre des Gottesreiches. Er stellt es in den Bannkreis der Interessen Christi. Und in diesem Zeichen kann er Erhörung erwarten. In diesem Zeichen. kann er sagen, Herr, mach du mit mir, was du willst. Es wird das Allerbeste für mich sein. Das meint der Herr, wenn er sagt, was ihr auch erflehen werdet in meinem Namen, es wird euch zuteil werden. Oder der heilige Paulus, denen, die ihn, Gott, den Vater in Christus, lieben, werden alle Dinge zum Besten gereichen. Hunger und Sättigung, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Armut, geachtet sein, verstoßen sein, irdische Not oder irdisches Glück, ganz gleich. Wir sollen weder um das eine noch um das andere vorbehaltlos beten. Wir sollen beten, dein Wille geschehe, um deines Reiches willen. Du wirke nach deinem Sinn an mir und in mir. So meint es der heilige Ignatius von Loyola in seinem Gebet um die wahre Großmut. Lass mich Reichtum nicht höher schätzen als Armut, Gesundheit nicht höher als Krankheit. Wir sollen nicht um Krankheit und nicht um Unglück beten, auch das ist vermessen. Wir dürfen auch um irdisches Wohlergehen bitten, zumal wir dieses irdische Wohlergehen in den Dienst des Gottesreiches stellen. Aber alles unter dem Vorbehalt seines Willens. Insoweit sind wir immer in heiliger Erwartung begriffen, in heiliger Freude und Vorfreude. Herr, du bist es ja, durch den der Vater in mir wirkt und an mir wirkt, der das letzte Wort hat. Satan beißt auf Granit, wenn er mich schlägt und gegen mich angeht. Im Grunde richten sich seine Schläge gegen ihn selber. In allem bin ich Sieger. Herr, ich bin gespannt, was geschehen wird, denn ich habe mich dir verschworen und dir geschenkt und dir ausgeliefert mit Haut und Haaren. Ich hoffe auf dich. Du sollst es sein in allem. In Weib und Kind, in Mann und Frau, in Bruder und Schwester, Freund und Gefährten. Du sollst es in allem sein. Alles erhebe ich zur Sphäre deiner ewigen gottmenschlichen Interessen. So wird der Advent für uns zu einer Erwartung voller heiliger Schauer. Kyrios estin, es ist ja der Herr in allem, heute, gestern, morgen und in alle Ewigkeit und ganz und ungeteilt für dich. Amen. Ja, meine lieben Damen und Herren, da hat sich in der Tat einiges getan. Assisi und so weiter und so weiter. Eine blasphemische Unternehmung, die katholische Religion neben andere zu stellen. Aber, meine Lieben, konnte man sich denn darüber wundern? Das ergibt sich doch logisch notwendig und unentrinnbar aus dem sogenannten Konzil. Da war das doch längst drin. Das ist die Konsequenz daraus. Seit 1962 ist der offizielle Raum der katholischen Kirche besetzt, durchgängig besetzt. Da ist die katholische Kirche seinshaft ganz da.
aber das Gebaren, das pastorale Gebaren ist durchgängig unkatholisch, antikatholisch, durchgängig. Ich wiederhole mich, aber man kann es ja nicht oft genug wiederholen. Da heißt es, ja, aber das sind doch so einige Dinge, die durchaus katholisch sind. Es gibt nichts Katholisches. Nicht dieses und jenes Katholische. Das gibt es nicht. Es gibt nur das Katholische oder es gibt es überhaupt nicht. Und wenn es nicht ganz da ist, ist es überhaupt nicht da. Auch hierin, das darf ich jetzt schon sagen, war ich mit Monseigneur in der erfreulichsten Weise einig. Und ich weiß ganz genau, wo und von wem da anders gesprochen wurde. Dass man ja nicht so sein dürfe, es gäbe ja doch auch noch Katholisches oder es gäbe ja auch noch Lebensäußerungen der Kirche. Im offiziellen Raum gibt es sie nicht. Tut mir wahnsinnig leid. Es gibt selbstverständlich auch außerhalb der katholischen Kirche Aussagen und Inhalte, die im Zusammenhang mit der katholischen Wahrheit die Wahrheit ergäben und katholisch wären, wenn. Auch ich bin da nicht so ganz unschuldig in dem Punkt. Ich bereue das zutiefst, dass ich auch mal gemeint habe, man könne doch vielleicht, das ist aber schon lange her, so unter dem frischen Eindruck des gerade gewählten Papstes, da hatte ich auch mal den törichten, vorübergehenden, sehr vorübergehenden Gedanken, es könnte vielleicht das Ende des Anfangs sein. Das war sehr, sehr töricht von mir. Ich verzeihe es mir in keiner Weise, dass ich das auch nur mal eine Sekunde lang gedacht und geäußert habe. Diese Sekunde ist schon unverzeihlich. Dass er zum Beispiel dafür ist, dass die Geistlichen ihre Uniform tragen und so weiter. Das ist doch nichts Katholisches. Das hat doch nur Sinn und Wert hinter dem katholischen Vorzeichen. Und das ist nicht da. Und daraus ergibt sich selbstverständlich, auch da wiederhole ich mich zum x-ten Male, das Wesen der Wende. Ein Vorzeichen muss geändert werden. Statt des Antikatholischen muss das katholische Vorzeichen kommen. Und dahinter ist dann wieder die ganze katholische Wahrheit. Aber die muss im Vorzeichen vorhanden sein. Sonst gibt es nicht das eine oder andere. Die katholische Wahrheit ist unteilbar. Auch im Buddhismus gibt es Aussagen, die, wenn sie im katholischen Zusammenhang stünden, wahr wären. Aber sie stehen im falschen Zusammenhang und deshalb sind sie nicht wahr. Und das war meine Lehre durchgängig. Ich hatte da einen Aufsatz geschrieben, im geraden Weg der Jugendzeitschrift 1984, das Minuszeichen, das große Minuszeichen. Oh weh, oh weh. Heute sehen wir es glänzend bestätigt. Und nicht nur von entscheidender Stelle bestätigt, sondern es kommen eben auch andere, die sagen, ja, du hast in der Tat recht gehabt. Aber mussten denn erst so eklatante Skandale sich ereignen? Wir sehen also, dass solche eklatanten Skandale ganz gut sind, aufs Ganze gesehen, damit die Leute wach werden und sich nicht Illusionen hingeben. Ach, da hat der aber das gesagt und immerhin, das wurde doch gesagt und jenes wurde gesagt. Das ist entsetzlich. Das sind Einschläferungspillen, über die sich niemand mehr freut als die Progressisten. Der Skandal von Assisi war keineswegs ein größerer Skandal als die, in Anführungszeichen, brave, in Anführungszeichen, normale, vorschriftsmäßige Zelebration des neuen Messordo Tag für Tag. Das ist sogar der schlimmere Skandal, weil er weithin nicht gemerkt wird. Das müssen Sie wirklich wissen. Und darum muss auch unsere dynamische Hoffnung immer wieder erregt werden. Immer neu. Assisi ist typisch, man konnte gar nichts anderes erwarten. War schon lange fällig. Das sogenannte Konzil, das keins war, hat es strikte gefordert, dieses teuflische Nebeneinander. Man konnte sich also gar nicht wundern. Und ehrlich gesagt, ich wünsche mir noch mehr so deutliche Zeichen, wie es doch in Wirklichkeit steht, damit endlich Weckung sich verbreitet und nicht so dieses, nun, es wird sich so langsam machen, peu à peu. Hier ein Stüfchen, da ein Stüfchen und wenn so will, sind Stufen schon seit 1962. Da hat ja auch immerhin schon mal der Papst Paul VI. Das und jenes gesagt, sein Credo des Gottesvolkes herausgegeben. Das waren dann, wenn es möglich wäre und gewesen wäre, ganz schöne Stufen. Vor lauter Stufen schlafen wir dann ein. Es sind keine Stufen. Es gibt keine Teile, es gibt keine Raten, es gibt keine Wende in Raten. Wende in Raten, diese Vorstellung, verleitet zum Verrat, meine Lieben. Es gibt eine Atmosphäre, die die Wahrscheinlichkeit der Wende größer sein lassen könnte. Das ist eine Möglichkeit, dass es einmal diese Atmosphäre gäbe. Momentan sowieso nicht, überhaupt nicht, im Gegenteil. Wir hoffen gegen alle Hoffnung, man klammere sich nicht an dieses oder jenes. Bitte, unsere Hoffnung ist verrückt gegen alle Regeln der Kriegskunst und der Erfahrung, gegen alle Gesetzmäßigkeiten der Geschichte, gegen alle Wahrscheinlichkeit hoffen wir und schauen in den Abgrund und hoffen trotzdem. Und darüber kann man nicht schlafen. Im Schlafen geht's nicht. Im Einrasten geht's nicht. Im sich gewöhnen geht's nicht. Es geht nur im Feuer. Und wir brennen nie auf Sparflamme. Nie. Unter keinem Gesichtspunkt. Und Apostolat und Prophetentum, meine lieben Brüder und Schwestern, das gehört zusammen. Das ist nicht ein und dasselbe, aber es ist aufeinander bezogen. Apostolat, der Apostel, das heißt der Gesandte, der Abgesandte ist Christus. Und seine Gesandtschaft ist die Zeugung aus dem Vater. Es ist das vom Vater gezeugte, in die Welt hineingesprochene Wort, das Fleisch geworden ist. Das ist der Zeuge, der Gesandte. Und die Sendung ist der Heilige Geist. Und der Sendende ist der Vater. Und der Gesandte, gezeugte, ist der Sohn. Und über dem Apostolat wie über dem Prophetentum steht das große Anfangswort, das Weckwort, der Weckruf. Höret! Es würde sich lohnen, einmal das Alte und Neue Testament durchzulesen, daraufhin, wie oft dieses Wort vorkommt. Höret! Jetzt ist die Stunde da, da eure Ohren und Herzen gefordert sind, aufzunehmen, zu hören. Und das, was der Apostel, der Gesandte und Gezeugte mitteilt, ist eine Identitätserklärung, Vaterschaftsnachweis. Ich bin es. Mit der Zeugung ist er gesetzt, die Person. Mit der Zeugung, mit der natürlichen, selbstverständlich auch übernatürlichen Zeugung, ist gegeben die Person, das Ich. Daraus ergibt sich, dass Christus seiner menschlichen Natur nach absolut nicht hätte von Josef auf natürliche Weise gezeugt werden können. Wäre er von einem Manne auf natürliche Weise gezeugt worden, so hätte sich damit die menschliche Person ergeben. Aber Christus ist nicht menschliche Person, sondern die eine Person des vom Vater gezeugten Wortes, des Gottsohnes. Darum musste er, logisch notwendig, im Schoße Mariens gebildet werden vom Vater durch den Heiligen Geist. Das ergibt sich daraus. Wenn also Christus ich sagt und ich bin, dann sagt er sich aus als Gottsohn, als der in die Welt gekommene, im Fleische erschienene Gott, der eine Gott. Auch hier, gerade bei Johannes, lesen Sie doch mal, wie oft dies von ihm gesagt wird, ich bin. Höhepunkt, die berühmte Stelle, in den Reden, Streitreden mit den Juden. Er hat sehr harte Streitreden geführt. Wenn man so will, war das ein Polemos, ein Krieg. Und sicher und notwendig und unentrinnbarerweise Kampf und Frontstellung und ein Anti und ein Neinsagen, denen alle ins Stammbuch geschrieben, die da meinen, man sollte doch nur positiv sprechen. Es sei Sache des Christen, nur bejahend sich zu äußern und nicht Kritik zu üben und keine Polemik, Polemos der Krieg, Polemik, zu üben und keine Frontstellung zu beziehen. Diese Auffassung ist antichristlich. Christus fordert Front. Nein sagen, Entlarvung, beim Namen nennen, des Falschen, des Irrigen. Es war ein Streitgespräch und da gipfeln sie auf, provozierend, herrlich provozierend, ehe Abraham ward, bin ich. Das heißt, wer bist du? Antwort Jahweh. Denn Jahweh heißt, ich bin, der ich bin. Die ganzen Ich Bin-Bekundungen des Herrn sind Bekundungen seiner Gottheit, seiner göttlichen Person. Wer die menschliche Natur mit ihren Worten und Taten und Leiden angeschlossen ist, das zweite göttliche Ich in der Dreifaltigkeit, der Sohn, übernimmt und macht sich zu eigen das Leiden der Welt. Und das Leiden wird darum göttlich. Der Vater reicht ihm den Kelch, dass er ihn trinke. Gefüllt ist aber der Kelch vom Satan. Der Unrat Satans ist darinnen und er muss ihn trinken und in sich hineinnehmen. Und darum wird das ertragen und erleiden und durchleiden, des Unrates, der Verworfenheit, der Gottesferne dieser Welt göttlich. Das schickt der Vater nicht. Das schickt Satan. Aber Christus erleidet es in dir und insofern ist es göttlich. Das hätte man schon jahrhundertelang sagen müssen, diese Wahrheit. Man hat das immer verdreht, auf geradezu islamische Weise. Und wenn man das so verkündet, dann muss man an ihm zweifeln. Wie kann er so etwas schicken? Er denkt nicht daran zu schicken. Er kommt und erträgt es und durchleidet es und macht es zur Quelle übernatürlicher Machtströme. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, und damit meint er den Heiligen Geist. Das ist die Botschaft, die er bringt. Ihr werdet mir gleichförmig, indem ihr erträgt, was euch Satan zufügt. Freilich, wer dann in Christus ist und sich der Sorge des Vaters übergibt, für den besteht die Garantie, dass alles ihm zum Besten gereichen wird. Auch das schlimmste Unrecht, das ihm widerfährt, wird ihm dann zum ewigen Heil gereichen. Das ist verheißen. Aber nicht, dass er verschont wird oder dass er gerecht behandelt wird. Es gibt keine Gerechtigkeit auf dieser Welt und Gott denkt nicht daran, hier auf dieser Welt Gerechtigkeit herzustellen. Ist schon logischerweise vollkommen unmöglich, das zu tun. Dieses Leben ist Leiden. Warum? Weil unser eingeborener Drang nach Unendlichkeit an Grenzen stößt. Deshalb leiden wir. Da hat der Buddhist recht, wenn er sagt, Leben ist Leiden, der Lebenswille schafft Leiden. Nur steht es bei ihm im völlig falschen Zusammenhang. Es wäre wahr, wenn es im katholischen Zusammenhang stünde. Der Buddhist zieht daraus die völlig falsche und illusionäre Folgerung, man müsse dann jeglichem Lebenswillen entsagen, um erlöst zu sein. Christus bietet das Umgekehrte an. Ihr leidet, weil euer Lebenswille an Grenzen stößt. Ich werde euch die Grenzen wegnehmen. Und ihr sollt hineingenommen werden in die grenzenlose Fülle der Herrlichkeit, die ich habe im Vater durch den Heiligen Geist. Das ist das Angebot des Christus und die wahre Erlösung. Christus also sagt, ich bin es. Der Apostel bezeugt, von Christus gesandt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch die Gegenwart des Gottmenschen, die Gegenwart Gottes im Fleische. Diese Bezeugung leistet der Apostel. Das ist das Wesen des Apostels. Er setzt Christus fort, indem er seine Wahrheit und Gegenwart auf Erden statuiert. Ich bin es. Christus zeigt den Vater, indem er sich zeigt. Wer mich sieht, sieht den Vater. Er weist sich aus. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt keinen Weg zu Gott von dir aus. Es gibt nur den Weg in Gott. Er ist der Weg. Und wenn er mich in sich hineinnimmt, gerate ich hinein in den Vater, in den Schoß des Vaters. Der Eingeborene, der im Schoße des Vaters ruht, der hat Kunde von ihm gebracht. Über jedes Wort, zum Beispiel gerade Ruhen, Ekstase, müsste man stundenlang reden.
Er setzt seine Abkunft vom Vater, sein Gezeugtsein auf Erden fort. Er bietet sich an und fordert das Eingehen auf sich, um den Ja-Sagenden ein dem Gezeugtsein gemäßes Sein zu gewähren. Das neue Leben in ihm und aus ihm und in ihm aus dem Vater. Der Apostel weiß das sehr konkrete, sinnenfällige, abgegrenzte, umreißbare, abgehobene, absolut sichere auf. Das Aussprechbare, von der Welt abgehoben, mit unverwechselbar abgegrenztem Inhalt, Licht zur Erleuchtung derer, die in Unwissenheit leben, die von da an wissen, was ist die Welt, wer bin ich, was soll ich, wozu bin ich, arbeite ich, leide ich, lohnt es sich, sich durchzubeißen, im Dennoch. Den faden Tag mit seinem fahlen Schein zu ertragen und durchzustehen, weil Gott in diesen fahlen und faden Tag, der aus der Urangst kommt, aus dem Selbsterhaltungstrieb, und das sind die zentralen, wesenhaften Folgen der Erbsünde, die Urangst. Ursprünglich gab es nur das Urvertrauen, aus dem die Liebe erwächst. Das Symbol dafür ist die Nacht, in der die Grenzen verschwimmen, wo die Geheimnisse aufrauschen. Dagegen der Tag, der im Zeichen der Notwendigkeit steht, der Grenzen und des Genug. Der Spießer, der sich freut, wenn Alltag herrscht, der sich mit dem Alltag als solchem innerlich vermählt und auf frankfurterisch-wiesbadenerische Mundart gesprochen froh ist, wenn man seine Ordnung hat, wie es so schön heißt, der wird in der Bewältigung des Tages nicht die Position beziehen, von der die Ströme lebendigen Wassers ausgehen, weil in ihm nicht das Feuer der Sehnsucht nach Überschreitung aller Grenzen lodert. Wer sich aber dieser Sehnsucht bewusst ist und dennoch die Tagnüsse knackt und beißt, dass es wehtut, der hat die Position, von der aus die Ströme lebendigen Wassers die heilige Machtausübung des Heiligen Geistes startet. Also der Apostel setzt die Identität. Mit dem Werk des Apostels hängt daher zusammen die Definition, das Dogma, die Maßgebung, die Kompetenz, der Anspruch, der nicht ersetzt werden kann. Ursprung, Autorität, Authentizität, das ist der Apostel. Ich bin es, du bist es, ja, ich habe den gefunden. Er hat den Vaterschaftsnachweis gebracht. Und das mündet, nimmt Fleisch an, Ausdruck, Wahrnehmbarkeit, Sichtbarkeit, im Dogma, in jedem Dogma lebt die ganze Wahrheit. Jedes Dogma ist nur ein Gesichtspunkt des Ganzen und kann nur unter dem Gesichtspunkt des Ganzen verstanden werden. In dem, von dem jede Vaterschaft auf Erden ihren Namen hat, wie es im Epheserbrief heißt. Noch einmal. Apostolat heißt Bestimmung, Abgrenzung, definitive Mitteilung, Definition, Maßsetzung, Sicherheit gewährende. Und jetzt kommt das Prophetentum. Das Aposteltum, das Wesen des Apostels, ist gegeben mit der Zeugung des Sohnes aus dem Vater. Er wird vom Vater gezeugt hinein in die Welt. Der Vater spricht sich aus in die Welt hinein im Sohn. Das sich aussprechen, sich kundgeben, sich ausweisen, identifizieren, das ist gegeben im Apostolat. Aber dabei darf nicht stehen geblieben werden. Und das ist präzise das, wogegen etwa 600 Jahre lang gesündigt worden ist. Extrembeispiel, der Katechismusunterricht. Selbstverständlich von Ausnahmen abgesehen, das muss ich ja nicht jedes Mal sagen. In dem präzise Texte zum Auswendiglernen vorgelegt wurden. Damit du es weißt und kannst, damit du weißt, wo du hingehörst. Und das siehst dann, ich kann es heute noch auswendig. Ich habe es gelernt. Unter Nachhilfe. Spürbarer Nachhilfe. Jetzt weiß ich, wo ich hingehöre. Das habe ich das letzte Mal schon gesagt. Das ist so manchmal bei Eheleuten. Sie haben sich erkannt, ihr Ja-Wort gegeben. Jetzt wissen sie ja, wo sie hingehören. Und daraus ergibt sich dann die ganze Misere und Tragödie der vielen Ehen. Was brauchen wir noch groß, unsere Liebe zu bekunden? Wir wissen ja, dass wir uns gern haben. Jetzt sind wir rangiert. Heil sei dem Alltag. Wir tun unsere Pflicht. Sie hat ja alles. Er kriegt ja alles. Was will sie denn? Was will er denn? Es ist doch alles in Ordnung. Da sei Gott vor. Das ist präzise die Misere des Trautenheim Glück allein. Aber es ist auch die Misere dieses Trautenheims in Anführungszeichen in der Kirche. Wir wissen es ja, was braucht ihr lang zu predigen? Wir wissen ja, wo wir hingehören, wir sollten Kindern Katechismus beibringen. Wir wissen schon, wo wir hingehören, was ich gehört. Mehr brauchen wir nicht zu wissen. Trautes Heim, Glück allein, es lebe der Muff. Und wer anspruchsvolleren Geistes war, ist diesem Muff entflohen, meine Lieben. Dies mit dem größeren Intelligenzkapital außerhalb der Mauern der katholischen Kirche, das sollte man doch mal näher angucken und nicht gleich als einen Angriff ansehen. Das hängt mit so manchem zusammen, zum Beispiel, da kommt so ein 15-, 17-, 19-Jähriger und zum Pfarrer. Herr Pfarrer, können Sie mir vielleicht da eine Erklärung geben, meine Frage beantworten? Ich komme da nicht so ganz hin, ich stoße mich da dran. Wie ist das damit? Und ein höchst erfreuliches Zeichen. Der junge Mann hat Interesse. Und es gibt kein Interesse ohne Fragen. Und da bekam er die Antwort, mein lieber Freund, nicht grübeln, sondern glauben. Und wenn er dann den entsprechenden, so ein dummes Wort, Intelligenzquotient, furchtbar dämliches Wort, die wahre Intelligenz lässt sich nämlich gar nicht feststellen. Aber nehmen wir mal an, er hätte den entsprechenden Intelligenzquotienten gehabt, um mal dieses dumme Wort zu gebrauchen, dann ist er selbstverständlich weggelaufen. Er hat gesagt, hier wirst du verdummt. Kann man das dem jungen Mann übel nehmen? Das muss aufhören! Das muss aufhören! Und wir müssen das in unseren Reihen glaubhaft präsentieren, dass das aufhört. Im anderen Fall machen wir uns unglaubwürdig. Dann sind wir so die Konservativen, die das Alte so mitschleppen, das Alte, sind wir natürlich nicht. Die Tradition, die wahren wir,
aber wir sind fest entschlossen, sie viel plausibler, einleuchtender, katholischer zu wahren, als es, von Ausnahmen abgesehen, leider jahrhundertelang geschah. Nun, das Prophetentum hier setzt's an. Nämlich, Christus ist der Bräutigam. Die Menschheit, die Schöpfung ist in der Basis, in ihrer Dominante weiblich. Der Schöpfer Gott, wenn Gott außerhalb seiner, aus dem Nichts ins Dasein ruft, dann wirken alle drei Personen zusammen als ein Wirkprinzip. Daher ist Gott das urmännliche Prinzip gegenüber der Schöpfung, die im Menschen zusammengefasst ist und die letztlich der Mensch ist und in Maria aufgipfelt. Die Schöpfung ist weiblich. Der geschaffene Mann ist, insofern er Mann ist, das sind männliche Eigenschaften, auf die weibliche Grundbefindlichkeit aufgesetzt, Abbild des schaffenden Gottes. Die Frau ist Abbild der erschaffenen Menschheit und die wird von Christus zur Höhe Gottes emporgehoben, Gott ebenbürtig gemacht, soweit es seinen Erlösungswillen angeht, indem er die Schöpfung im Menschen hineinnimmt ins Innen Gottes. Sodass wir nicht mehr draußen sind und Gott als den Einpersönlichen erfahren, weil ja nach außen hin Gott als einer wirkt, sondern weil wir drinnen sind und Gott als den Dreipersönlichen wissen, im Sohn, zum Vater hin, durch den Heiligen Geist. Das ist die große Offenbarung. Und jetzt kommt Christus, der Mann gewordene, logischerweise, denn männlich ist die Kraft, nach außen zu wirken, die aktive Kraft, die zeugende. Nicht der Mann. Der Mann hat selbstverständlich weibliche Kräfte. Und die Frau hat auch männliche Kräfte, das ist jetzt nicht unser Thema. Aber die weibliche Kraft als solche ist die empfangende. Ich lasse an mir geschehen. Mir geschehe nach deinem Wort, komm, hören, empfangen, das ist die weibliche Kraft. Wirken, reden, gestalten, formen, ins Dasein setzen, das ist die männliche Kraft. Kraft, wohlgemerkt. Jetzt kommt Christus und sucht seine Braut, die ihm entgegenstrahlt in der zweiten Eva. Die Seele, die Kirche, Maria, Urbild der Kirche. Ich bin es, du bist es. Jetzt sagt die Braut, du und ich, gegenüber Christus Braut, sofern wir mit ihm vereint sind, sind wir dann der mystische Leib und nehmen teil an seiner Urmännlichkeit. Im Schaffen und Gestalten und Wirken des Gottesreiches. Auch ein Thema für Stunden und Tagungen. Ich kann das jetzt nur andeuten. Gut, also Christus, der Bräutigam, erweckt seine Braut. Ich bin es, du bist es. Ja, welche liebende Braut begnügt sich denn mit dieser Identitätsfeststellung? Sie will doch diese Identitätsfeststellung vertiefen. Sie will in das Geheimnis des Geliebten eingeweiht werden. Und sehen Sie, das ist des Heiligen Geistes. Und hier setzt das Prophetentum ein. Das Apostolat ist gegeben mit dem Gezeugtsein des Sohnes. Das Prophetentum ist gegeben mit dem Gehaucht werden des Heiligen Geistes, welcher der Hauch ist, der Ausdruck der Liebe des Vaters zum Sohn, des Sohnes zum Vater, das Ineinander von Vater und Sohn, die Hingabe, die Zeugung. Der Zeugende ist der Vater, der Gezeugte ist der Sohn, die Zeugung ist der Heilige Geist. Das Prophetentum des Alten Bundes ist schon gezeichnet durch einen Vorgriff pneumatischer, also Wirkung des Heiligen Geistes. Aber Ereignis wird's in Christus, indem ich in ihn hineingerate. Und das Hineingeraten in Christus ist ja der Heilige Geist. Das Erbarmen, die Vergebung der Sünden ist der Heilige Geist. Unendlich allmächtig. In dir ist die allmächtige Vergebung der Sünden. Die allmächtige Gewalt der Wiederherstellung ist in dir. Stoff für Tage und Wochen und jahrelange Meditation. Gott ist das unendliche Interesse für mich und Gott ist die Allmacht meiner Wiederherstellung in mir und wirkt, wenn ich will. Ich finde das außerordentlich aufregend, das Aufregendste schlechthin. Also, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit einführen. Der Bräutigam sagt also zur Braut: Du hast mich erkannt. Ich bin es. Du sagst dein Ja-Wort, weil ich es bin. Aber aus dem Ja-Wort folgt, dass du immer mehr wissen willst und wirst, wer ich bin. Und dieses immer mehr und mehr und mehr, das ist des Heiligen Geistes, der in alle Wahrheit einführen wird. Wer also stehen bleibt, ich weiß ja, wo ich hingehöre, was ich zu glauben habe, der ist umsonst gefirmt. In ihm fristet der Heilige Geist ein kümmerliches Dasein. Denn der Heilige Geist ist Feuer und Christus will, dass das Feuer angezündet wird auf Erden. Aber du widersagst dem Feuer, wenn du sagst, es ist genug. Ich weiß ja, wo ich hingehöre. Was will man denn von mir? Ich tue doch meine Pflicht, ich bin doch anständig. Das ist Liebesverweigerung. Absolute Liebesverweigerung. Deshalb der Heilige Geist, der Tröster. Inbegriff des Atmosphärischen, Einweihung, Weisheitsmitteiler. Und der Heilige Geist breitet sich in der Seele aus und breitet die Seele aus. Ich wiederhole mich. Apostolisch also, die Braut erkennt ihn, den apostolisch Ausgewiesenen, Bewiesenen. Du bist es. Soweit die Zeugung aus dem Vater. Nun will ich immer tiefer dich kennenlernen. Weiblich. Das ist die Stimme des höheren Wollens, des höher Besessenseins und des höher Versessenseins. Sehen Sie, da gibt es so eine höchst selbstverräterische Neigung zum Kindergottesdienst. Die Kindergottesdienste waren mit penetranter Gewohnheit überfüllt. Mal habe ich sie früher vorverlegt, dann wieder nacherlegt, aber ich konnte machen, was ich wollte. Die waren proppenvoll. Da wurde ja der Erwachsene nicht angesprochen. Da wurde so ein Kinderkatechismuschen gemacht. Die Kinder wurden gefragt und man weidete sich vergnügt an den drolligen Antworten der Kleinen und hatte so seinen Spaß. und nichts zwickte, nichts schreckte auf, nichts weckte, nichts konnte unter die Haut gehen. Man blieb höchst gemütlich bei diesem kindergottesdienstlichen Vorgang, der so nett kindertümlich war. Man selbst wusste ja alles. Ich brauche ja nichts mehr weiter zu wissen. Was soll's? Ein paar moralische Ständerpredigten, das hat man ja gern, wie so ein Gewitter am Rhein, Herr Herzen mal wieder gesagt. Ha, war ein Genuss. Oder so eine nette Erbauung, auch mal was fürs Herz, so ein paar Sentimentälchen, die von der Kanzel flossen wie Öl, nichtssagend, inhaltslos. Ich weiß, Ausnahmen gab's. Aber das wollte man. Aber dann mal drangenommen werden, gefordert werden, dass es im Gehirn knackt. Nee, aber es soll im Gehirn knacken. Und dann wiederhole ich mich wieder. Ja, aber Jesus hat doch so einfach gesprochen. Von wegen. Dann lesen Sie doch mal, was er da sagt. Ob das so einfach ist. Dann lesen Sie. Auch das ist eine Wiederholung zum x-ten Mal. Ich werde das immer wieder sagen. Die Briefe des heiligen Paulus. Das so einfach ist. Das Wort schlicht ist ein sehr schillerndes Wort. Es ist legitim, wenn damit gemeint ist, ohne falsches Pathos, ohne Primborium, ohne Bombastik, sondern wahr und echt. Jawohl, das ist schlicht. Aber wenn man unter schlicht versteht, unmittelbar und sofort für jeden Schwachsinnigen auf Anhieb verständlich, dann ist es falsch angewandt. Und Christus hat überhaupt nicht daran gedacht, so zu predigen, sondern er hat das Denken ausgelöst, erlöst und gefordert. Und wer liebt, will denken. Der Liebende will sich den Kopf zerbrechen, um den Geliebten immer tiefer, inniger zu verstehen. Und dieses Verstehen lassen, dieses Reden aus dem Geiste, was Christus ist, in seiner, und jetzt kommt das Wort des Paulus, dass wir es verstehen, das ist immer am Herz Jesu Freitag und am Herz Jesu Fest, verlesen wir das im Epheserbrief, dass ihr erkennt, die Höhe, Breite, Länge, Tiefe, das ist des Propheten, dies zu offenbaren, zu sagen, weiterzugeben, wahrnehmbar, erfahrbar zu machen. Oder können Sie sich eine Liebe vorstellen? Ich wiederhole mich dauernd, aber das hat Christus auch getan. Ich bin in guter Gesellschaft, wenn ich mich laufend wiederhole. Können Sie sich vorstellen, dass die Geliebte zum Geliebten sagt, du bist es? Jawohl, ich sage zu dir ja, und dann ist es geschehen. Mehr will sie ja nicht wissen. Undenkbar. Also, da haben wir es. Und da ergreift der Heilige Geist, selbstverständlich, wenn sie wollen und wenn sie wissen, um ihre mystagogische Aufgabe, Papst, Bischöfe, Priester, die Hierarchen, die Diakone, die ergreift der Heilige Geist, wenn sie es begreifen und wollen, dass sie in die Geheimnisse einzuführen und einzuweihen haben. Da gibt es so einige, die sagen, ja, aber das Wort Einweihung kommt aus der Gnosis, einer großen Irrlehre. Ja, wenn ich sämtliche Wörter vermeiden will, die auch Irrlehrer für sich in Anspruch nehmen, was soll ich denn da noch sagen? Ich kann halt das Wort Einweihung auch richtig gebrauchen. Und das tue ich dann. In diesem Falle einweihen. Und das ist das Prophetische. Und das Prophetische ergibt sich aus dem Weiblichen. Der Heilige Geist ist die Empfängnis. Maura Böckeler, Frau Maura Böckeler, die wurden damals noch Frau genannt, Benediktinerin von St. Hildegard Aibingen, nannte den Heiligen Geist das weibliche Prinzip in der Gottheit. Der Heilige Geist ist es, der Maria auf und er empor formt zu ihrer Brautschaft, dass sie Ja sagen und empfangen kann und Mutter werden kann. Und das ist der prophetische Vorgang, ein mütterlicher Vorgang. Ich nehme in mich hinein und gehe dann damit schwanger. Und das Schwangersein ist das Erwägen und Bewegen im Herzen. Das heißt, im Geistgrund, das ist Herz. Nicht der Dampfkessel der Sentimentalitäten, sondern der Geistgrund, der Ich-Grund. Darin bewege ich es, erwäge ich es. Ich gehe damit einher. Ich gehe mit einem Geheimnis einher. Was ist mit dir? Du hast doch ein Geheimnis. Das berühmte Verliebtsein, das ist das Christen. Das ist der Heilige Geist. Das ist der Trost, durch den er mir eingibt, dass ich im Geiste das Antlitz des Geliebten deutlicher und deutlicher erkenne, sodass ich vom Leibe gelöst einen höchst Vertrauten erkenne. Du bist es ja. Derjenige, der stupide und stumpf sagt, ich weiß ja, woran ich zu glauben habe und nicht mehr wissen und Tieferes erfahren will, der wird höchst ungewohntes Gelände betreten, wenn er seinen Körper verlässt. Das ist im Grunde das Fegfeuer, das ihn dann ereilt. Nachsitzen in Wissen wollen, in Neugierde, in Vorfreude. Nachholen in Liebesleben und Liebesweben, das ist ein sehrendes Liebesweben. Dieses Sehrende ist das Feuer. Wegfeuer heißt höchste Freude und tiefstes Leid in einem. Absolute Gewissheit, dass er einst aufstrahlen wird in seiner Wonne und leiden, dass es noch nicht ist. Übrigens, in den ungeheuer tiefen, das sage ich in Klammern, Opferbereitungsgebeten, klassisch zusammengefasst, das schon da und das noch nicht. Die Finsternis ist im Schwinden begriffen und schon leuchtet das wahre Licht. Lesen Sie mal darauf hin, die Opferbereitungsgebete. Unzählige Sünden, Fehler und Nachlässigkeiten und doch schon heilig, selig, Kelch des Heiles. Noch nicht, schon da, die heilige Spannung, die adventliche Spannung, in der wir leben. Und die Spannung ist der Heilige Geist, der Propheten wirkt. Daher Maria Prophetissa. Maria ist die Prophetin der Propheten. Es ist vollkommen falsch, zu sagen, Maria sei Priesterin oder Apostolin. Das ist ein innerer Widerspruch, das kann sie gar nicht sein. Aber sie ist geisterfüllte Prophetin. Denn das, was empfangen ist, was in mir bewahrt ist und bewegt und erwägt wird, das wird geboren. Und das Gebären ist die prophetische Aussage. Das Mütterliche. Der Dienst der Mutter an ihrem Kind ist ein präzis prophetischer Dienst. Prophetentum heißt Hervorsage aus dem Quellgrund, aus dem der Heilige Geist hervorspringt. In diesem Sinne kann Goethe angeführt werden mit seinem: Das ewig Weibliche zieht uns hinan. das empfangende, fragende, staunende, offene, die unstillbare Neugierde, das mehr und mehr wissen wollen. Und dann ist noch etwas mit diesem Prophetischen, mit dem Heiligen Geist. Sie wissen, bei der Schöpfungsgeschichte heißt es, und der Heilige Geist schwebte über den Wassern. Wissen Sie, wie es im Urtext heißt? Der Heilige Geist brütete über dem Abgrund. Erregend. Abgrund, das ist das fruchtbare Nichts, aus dem geweckt und hervorgeht. Sehen Sie, das ist das Geheimnis der Liebe zu Menschen, das Geheimnis, Nächster zu sein. Und wenn ich das Geheimnis begriffen habe, dann ist das der Termin, von dem an ich nicht mehr über die anderen Leute herzuziehen brauche. Du nicht mehr, ich nicht mehr. Wenn wir es doch nur schon richtig begriffen hätten. Sehen Sie, da ist dieser Mensch, da ist jener Mensch. Man muss ja Charakterkenntnis haben, um im Leben zurechtzukommen. Da führt kein Weg dran vorbei. Wenn einer einen miesen Charakter hat, bin ich aus Nächstenliebe nicht verpflichtet, das vor mir und vor Verantwortlichen geheim zu halten. Ich soll es nicht ausbreiten, natürlich nicht. Ich soll mir daraus kein Vergnügen moralischer Entrüstung machen. Das ist ja ein bekanntes und verbreitetes Vergnügen, die moralische Entrüstung. Nein, aber ich muss es Verantwortlichen mitteilen, die es aus Verantwortung für eine Sache wissen müssen. Und ich brauche es vor mir nicht zu verschleiern. Ich muss nicht mit Methode Cue auf mich einreden, was das für ein hervorragender Mensch ist, wenn ich doch genau weiß, dass er ein übler Charakter ist. Aber ich muss, und da setzt die Nächstenliebe und die Möglichkeit der Nächstenliebe ein, ich muss wissen, dass der Mensch mit seinem Charakter nicht identisch ist. Der Mensch ist nicht sein Charakter. Der Mensch ist wesenhaft seinem Charakter vorgeordnet. Das Wesen, dein einmaliges Wesen, liegt dem Charakter zugrunde und ist von den Zufälligkeiten, aus denen sich der Charakter zusammensetzt, verdeckt. Und da muss hindurch geglaubt und hindurch geliebt werden. Durch den Heiligen Geist. Wenn du also den Nächsten liebst, dann geschieht es wieder, dass der Heilige Geist über dem Abgrund brütet, um diesen Menschen zu sich selber zu wecken. Das betende Werk der Nächstenliebe. Wenn ich also einen unangenehmen Menschen, der mich beleidigt, der mir geschadet hat, kenne, dann weiß ich in Christus, dass er mir, meinem Ich, gar nicht schaden kann. Dass ich aber nun gerufen bin, erst recht gerufen bin, diese Schicht des Entstellenden und Verfälschenden zu durchstoßen, damit dieser Mensch Kraft meines Gebetes zu sich selber erweckt wird und sich selber findet, sein wahres Ich, sein wahres Wesen. Der Geist brütet über dem Abgrund. Ich brüte über dem Menschen, dass er sich selber findet. Ich durchstoße glaubend und liebend den Schutt seiner Charakterveranlagung, damit er seine Einmaligkeit finde. Werk des Heiligen Geistes. Es ist dies alles nicht zu trennen voneinander. Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Wissenschaft. Kinder sind zum Vater. Furcht, Ehrfurcht, Erschrecken, Erschauern. Alles ist eins. Werk des Heiligen Geistes in mir. Die Liebe will wissen, die Liebe ist neugierig, unersättlich. Sie kennt kein Genug wie das Feuer. Und darum hat es die Liebe mit dem entstellten Menschen zu tun und setzt sich drein mit ihrem Gebet, um ihn zu sich selber zu führen. Das ist die Sphäre des eigentlich Christlichen. Das kann ich natürlich nicht bewältigen, wenn ich Katechismus-Sätze auswendig lerne. Die muss ich auswendig lernen, es führt kein Weg dran vorbei, die muss ich kennen. Aber die Dogmen, die präzisen kristallischen Aussagen, die notwendig sind, die identifizierenden Selbstbezeugungsaussagen sind offene Tore, durch die ich hindurchgehen muss, um das Land zu besitzen. Und dieses Hindurchgehen ist das Werk des Heiligen Geistes, des Wehenden, Führenden, Lenkenden, des Bewegenden. Eros, jawohl, Eros. Es ist eine Ammenmär, eine falsch und schlechte Ammenmär, wenn gesagt wird, Eros, das sei eine Sache der Heiden und der Christ kenne nur die Agape. Das ist Unsinn, meine Lieben. Und dadurch, dass es auch von gescheiten Leuten immer wiederholt wird, wird es kein geringerer Unsinn. Eros und Agape sind aufeinander bezogen und unersetzbare Worte. Eros ist das Hindrängen zum Geliebten, das sich Sehnen hinzu, das ist Eros. Agape ist die bergende, nährende Antwort. Lateinisches Wort für Agape, Caritas. Lateinisches Wort für Eros, Amor. Amor und Caritas sind aufeinander bezogen, also Eros und Agape. Dass heute das Wort Eros in einer so gemeinen und schweinischen Weise dauernd missbraucht wird, dafür kann das Wort nichts und dafür können wir nichts. Aber wir können auf das Wort nun mal nicht verzichten. Der Heilige Geist bewirkt den Eros, das Drängen des Sohnes zum Vater, das ist Eros. Das Bergen des Vaters in seinem Schoße, das ist Agape. Beides sind Aspekte der Liebe, das Hindrängen und das Nähren, Säugen, Hegen, Pflegen, Führen, Lenken, das ist Caritas, das ist Agape. Beides ist nicht wegzudenken von der christlichen Liebe. Sehen Sie, Einsatz des Privaten für die große kosmische Wende. Denn der Kosmos bist du, der ist in dir. Du bist Volk, du bist die Welt, in dir ist alles. Das, was Christus durch den Heiligen Geist offenbart, in Begriff der Weisheit, der Wesenserkenntnis, das ist eben dies, dass der Mensch die Alleinheit ist. Die Alleinheit. Jeder in jedem, alle in jedem Einzelnen, jeder Einzelne in jedem, in allen. Alleinheit. Das werden wir erst wahrnehmen, wir können uns das noch gar nicht vorstellen, wie wir zum Beispiel gar nicht imstande sind, uns die Ewigkeit vorzustellen. Das ist keine Dauer ohne Ende, sondern das ist überhaupt keine Dauer. Das ist das Jetzt, das wir nicht kennen. In der Zeit, in der wir leben, ist das Jetzt ein Nichts zwischen zwei Nichtsen, zwischen dem nicht mehr und dem noch nicht. Aber Gott ist das Jetzt, unvorstellbar. Und wir können uns auch nicht vorstellen, dass das jetzt schon ist, denn unser Leben, dein Leben, mein Leben, ist in Christus verborgen im Schoße des Vaters. Das, was jetzt schon ist, kann ich mir noch nicht vorstellen. Ich werde es wahrnehmen, jenseits des Leibes, in der Herrlichkeit, dass nämlich jeder Mitte ist, jawohl, jeder Mitte. Jeder kreist um jeden, alle kreisen um jeden Einzelnen. Unvorstellbar, aber es ist so. Der Einzelne ist alles. Um ihn kreisen die Chöre der Engel, Lobpreisen.
Darüber müsste man auch ein eigenes Seminar halten, über das Geheimnis der Alleinheit.
Sehen Sie, und deshalb ist zwischen dem Privaten und dem Kosmischen kein Unterschied. Deshalb spare ich von offenen Türen und offenen Fenstern. Familie muss offene Tore, offene Fenster haben. Das Reich Gottes Geschick muss einbrechen und muss das Gespräch lebendig halten. Und wie ich im Sonntagsbrief schreibe für diesen Sonntag, diesen ersten Adventssonntag, Erziehung nicht zu verwechseln mit Ziehen. Ziehen ist Instinktlenkung. Wenn jemand nicht schlürft und nicht schmatzt und Diener macht und nicht in die Ecke spuckt, das ist Ziehen. Das ist noch keine Erziehung. Erziehung ist Mitteilung, Leidenschaftsmitteilung. Erziehung heißt, in dem Anvertrauten die Neugierde zu wecken für die eigenen hohen Interessen. Wo da keine sind, ist auch keine Erziehung möglich. Das ist also etwas sehr, sehr Seltenes. Ich setze das Private, mein privates Leiden und Sorgen, Nöte ein für die Wende. Und ich bin gepackt und es ist um mich geschehen, ich bin besessen und versessen darauf, dass die Wende kommt, dass das Reich Gottes wird, dass das Volk, das ich bin, zu sich kommt. Dass auf Erden es für den Gutwilligen einigermaßen leicht gemacht wird, die rechte Richtung einzuschlagen und die Irrlichter von den wahren Sternen zu unterscheiden. Das ist das Höchste, was erreicht werden kann. Etwas ungeheuer Hohes, etwas, was man vor Christus gar nicht für möglich gehalten hatte. Aber es ist durch Christus gegeben, eine Situation herbeizuführen, durch welche es für den, der guten Willens ist, möglich ist, die Wahrheit zu erkennen. Das heißt nicht, dass es auf Erden dann auf einmal ohne Verbrechen und geordnet und durchgängig human, was weiß ich nicht, alles zugeht. Das wird bis zum jüngsten Tag nie kommen. Es wird immer ein Jammertal sein. Aber die Gutwilligen sollen die Chance haben, die Wahrheit zu erkennen. Das ist das Höchste Erreichbare. Und das ist viel. Das ist etwas Wunderbares. Daraus ergibt sich der heilige Ordo. Die Reichverwirklichung im heiligen Abendland des Mittelalters und für die Zukunft, die Ausweitung zum heiligen Russland hin, dahin müssen wir fiebern und brennen in unbedingter Entschlossenheit. Ich bekomme immer wieder gesagt, ja, du hältst ja deine Rede, Leute sind darüber zumeist froh, applaudieren, dann gehen sie heim und alles ist beim Alten. Sage ich, nein, nein, so ist nicht. Dann ist noch lange nicht alles beim Alten. Das sieht dann so aus. Aber es könnte doch sein, dass eine neue Entschlossenheit und ein intensivierter Willensimpuls dahinter steckt. Wenn Christus sagt, zwei stehen am Mühlrad. Der eine wird hineingenommen, der andere nicht. Sie tun äußerlich dasselbe. Aber drinnen ist der absolute Unterschied. Du gehst jetzt nach Hause um geistig gesehen offene Türen und Fenster zu machen, damit das Schicksalsschwere, das Bedrohliche und die Hoffnung gegen alle Hoffnung kosmisch ausgedehnt in deinen kleinen Bezirk einbricht. Und du wache darüber und brüte darüber. Das ist das prophetische Tun. Und wer so vom Geiste geweckt aus seiner Sehnsucht in die Weisheit eingeweiht zu werden, kündet, mitteilt, das muss sich nicht auf den Priester, auf den Bischof, auf den Papst beschränken. Das sind die Mütter. Das kann ein einfacher Schuster sein wie Jakob Böhme. Das kann jeder sein, wenn in ihm nur die Sehnsucht brennt und die bräutliche Wirkung, der bräutliche Effekt des Heiligen Geistes in ihm zum Tragen kommt. Aber damit nicht Wildwuchs geschehe und keine Verwechslung und der Heilige Geist nicht mit fragwürdigen, dämonisch inspirierten Trancezuständen und fragwürdigen Verzückungen verwechselt wird, tut immer wieder Not das Richtmaß, das mit der Zeugung und Sendung gegeben ist, das Richtmaß der Definition der klaren, unverwechselbaren Formulierung. Beides. Das ist der Bezug von Apostolat und Prophetentum. Welch letzteres höchste Zeit wird, dass es zur Entfaltung und zum Wachsen gerate. In diesem Sinne, in diesem Zeichen habe ich angefangen, junge Menschen zu sammeln, die von diesem Feuer der Sehnsucht gepackt sind. Mögen sie herkommen, woher sie wollen. Und es ist ein guter Anfang gemacht. Besser, als ich geahnt hätte. 18 haben sich schon eingefunden. Und auch endgültig verpflichtet. Sie hatten ja noch mal Zeit. Und es wird sich einiges tun. Ich werde die jungen Menschen bald unterrichten. Einige besondere Eckpunkte in Hattersheim, aber das ist nicht das Einzige. Am 24. und 25. Januar, 14. 15. März, 3. 4. Mai, 13. 14. Juni. Das werden fürs erste halbe Jahr Wochenenden sein in Hattersheim für die katholische Hoffnung. Einer von Christus gewollten Gemeinschaft, die geeint ist durch die starke, grenzüberschreitende Sehnsucht. Die gebe ihnen der Heilige Geist, der Adventsgeist, der Wecker, der in ihnen das Unersättliche, die große Vorfreude zum Unendlichen, wahren Entfachen erhalten und immer wieder neu anfeuern möge. Ich danke Ihnen.